Hallo und herzlich willkommen heute zur 215. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Noch einmal bin ich am Bayerischen Bodensee unterwegs. Ein Stück Welt, das fast zu schön ist, um wahr zu sein. Hier treffen Himmel und Wasser aufeinander, Alpen und Apfelbäume, Stille und Sommerlicht. Und irgendwo zwischen all dem steht das Weingut von Sebastian Schmidt. Ein Holzbau auf einer alten Gletschermoräne hoch über dem See, eingebettet in Reben, die seit Generationen hier wurzeln. Sebastian gehört zu jener Generation junger Winzer, die ihr Handwerk neu denken, respektvoll, aber unbefangen. Er hat schon in jungen Jahren England und die Weltmeere kennengelernt, in Wien studiert, bei Hirzberger in der Wachau gelernt, im Burgund eine Kopfwäsche bekommen und ist dann zurückgekehrt mit einem Koffer voller Eindrücke und der Gewissheit, dass wahre Qualität dort beginnt, wo Erfahrung auf Vertrauen trifft. Seine Weine tragen genau diesen Geist. Sie sind präzise, aber nicht pedantisch. Elegant, aber nicht abgehoben. Und sie erzählen davon, dass man große Weine nicht erzwingen kann, sondern sie mit wachem Sinn und ruhiger Hand entstehen lässt. Mich hat bei meinem Besuch tief beeindruckt, mit welcher Ruhe, Klarheit und Hingabe Sebastian arbeitet, wie sehr er diese Landschaft liebt und wie es ihm gelingt, Tradition und Innovation zu einer leisen, aber kraftvollen Sprache zu verbinden. In dieser Episode von Genuss im Bus geht es um Herkunft und Haltung, um das Lernen von den Besten und um das Vertrauen in den eigenen Weg. Ich wünsche euch viel Freude mit Sebastian Schmidt vom Bayerischen Bodensee. Los geht's jetzt! So, lieber Sebastian, ich freue mich, dich heute hier am Mikro zu haben. Schön, dass du dir Zeit nimmst und bei Genuss im Bus dabei bist.
Freut mich auch, Wolfgang. Wir haben uns ja im Vorfeld schon einmal kennengelernt und war sehr angenehm mit dir. Und ich freue mich jetzt drauf, was hier passiert und was ich dazu tun kann für deinen Podcast.
Ja, mein Lieber, das war sehr schön bei dir. Wir haben uns am Nachmittag getroffen und ich hatte dann Gelegenheit, den Abend auch noch bei dir im Restaurant, da auf der Terrasse zu verbringen, in bester Stimmung und bester Bekleidung, auch mit meiner Frau. Und wir haben da gesessen und haben auf den Bodensee geblickt und sind köstlich von deiner Familie da auch kulinarisch versorgt worden. Also es war tatsächlich ein Abend, ein Nachmittag und ein Abend, der in Erinnerung geblieben ist. Danke nochmal dafür.
Sehr gern, war ein schöner Tag, stimmt, hat alles gepasst.
Absolut. Sebastian, schwing dich doch mal für einen Moment in die Adlerperspektive und schau mal auf den Bayerischen Bodensee. Welche Landschaft siehst du?
Ja, also bei uns im bayerischen Teil vom Bodensee ist mit den Alpen, also insbesondere auch dann den höheren Bergen, relativ nah. Also die umrahmen eigentlich den Horizont, den wir sehen. Wir blicken vom bayerischen Ufer in die Schweiz, ins Appenzell, nach St. Gallen rüber. Wir blicken in die andere Ecke Richtung Österreich, auch eingesäumt von den Alpen mit dem Bregenzer Wald. Mhm. Und gerade zwischendrin fließt der Rhein. Der mündet eben dort in den Bodensee rein. Das sieht man auch, wie so eine Landzunge ragt es da rein. Und da dahinter kann man sogar die Berge von dem Fürstentum Liechtenstein erahnen. Mhm. Ja, und so sieht es da bei uns aus. Eigentlich malerisch schön. Man möchte schon fast sagen, manchmal zu kitschig. Aber mir selber fällt es ja gar nicht unbedingt mehr auf, weil ich ja mein Leben lang schon das gewohnt bin, den Blick und die Schönheit dieser tollen Landschaft hier, schon was Besonderes. Und natürlich dann noch der ganze Bodensee, der sehr groß, man sagt ja nicht umsonst das Schwäbische Meer, da ja. vor einem liegt und das Ganze dann noch kitschiger macht.
Sag mal, ja. Man sagt ja immer, dass auch so eine Landschaft die Mentalität oder den Charakter der Menschen formt. Was ist das für ein Menschenschlag, der da lebt?
Ja, man hat ja natürlich schon viel Geschichte, wenn man zurückblickt, was die Lebenskultur angeht, bis hin zu den Römern, kann man da eigentlich jede Geschichte ausschmücken. Und es war, denke ich, schon immer ein sehr attraktiver Ort, was man auch unmittelbar an den Uferzonen sieht, mit den ganzen Villen und historischen Gebäuden. Das hat schon einen ganzen eigenen Charme. Und mir kommt es oft so vor, als ob einfach man verschiedene Kulturen da auf einen Haufen irgendwie bringt. Also man schmeckt ja von der Schweiz her, man schmeckt von Österreich her, man hat eigentlich auch einen relativ einfachen Gang noch weiter Richtung Süden, wo man dann eigentlich schnell in Italien ist. Ich habe mal eine ziemlich sportliche Fahrt nach Ligurien gemacht. Also in 5 Stunden ist man am Mittelmeer von uns aus. Und auch historisch gesehen waren dort immer Säumerpfade, wo gehandelt wurde, wo das Essen Richtung Norden und auch andersrum transportiert wurde, wo einfach da alles gemischt einem vorkommt. Mhm. Und so sehe ich das hier eigentlich auch. Brauche ich nur in meine Wimmler-Mannschaft reinschauen. Also Wimmler, das sind ja bei uns die Erntehelfer, die Leser, die ganz bunt aus allen Ecken dort sind, von der Schweiz eben über Österreich, alle kommen da. Und da merkt man das ganz, ganz deutlich, dass da einfach extrem viel an Dialekten stattfindet und aus allen Richtungen. Es ist eigentlich ein schöner Mix.
Und für euch Einheimische, sind da die Touristen eher willkommen oder fast schon auch manchmal eine Plage?
Ja, also da ist eigentlich gleich. Wir haben natürlich in den Sommermonaten sehr viel Touristen da, die aber die ganze Region, sage ich mal, beleben und auch wirtschaftlich beleben. Also das ist eigentlich ein riesengroßer Segen, gerade wenn ich es auch in Richtung der Weinbranche betrachte. Und klar, wenn man so viele Leute ständig ums Haus hat und in der Gegend und auf den Feldwegen etc., dann hat man manchmal schon das Verlangen, an einem Sonntag vielleicht einmal hoch in die Berge zu gehen oder an ein ruhiges Fleckle oder ein bisschen ins Hinterland, wo man dann seine Seele mal ein bisschen in Frieden gönnt.
Ja, kann ich gut verstehen. Und welche Bedeutung hat der Weinbau für die Region?
Ja, der Weinbau historisch wieder von den Römern her war natürlich immer da, war auch schon wesentlich größer und hat natürlich wie überall seine Höhen und Tiefen dann gehabt. Und hier am Bayerischen, also was jetzt die Generation vor mir und meine betrifft, würde ich es als eher noch jung wieder betrachten, weil wir einfach uns da auch ein bisschen neu erfunden haben und auch im Zuge der Klimaerwärmung jetzt andere Weine machen können, die, ja, wie ich denke, sehr attraktiv geworden sind, wenn man das so auf dem Weinmarkt sich anschaut.
Das heißt, es war mal weniger günstig dort für den Weinbau, weil es kühler war?
Ja, es gab immer Klimaschwankungen. Also ich meine, dass es sogar ums späte Mittelalter herum war, wo es hier wärmer war und wo so viel Weinanbau stattfand, dass sogar die Fichtenwälder oder Tannenwälder im Bregenzer Wald fast abgeholzt wurden, nur wegen den Rebstickeln. Das war ja Einzelpfahlerziehung damals. Mhm. Also das muss extrem gewesen sein. Und dann wurde es eher wieder ein bisschen kühler. Und ich weiß, dass meine Eltern mit dem schon auch ein bisschen zu kämpfen hatten. Also es war da einfach so eine Randregion für den Weinanbau. Und jetzt meine Generation, eigentlich ein Wimpernschlag, wenn man sich das alles auf einer Jahresskala anschaut, kommen auf einmal in ein wärmeres Klima, 1-2 Grad hoch. Und die ganze Situation ist anders und das merken wir jetzt. Und das lief eigentlich positiv für uns, weil wir doch relativ hoch liegen.
Ja, verstehe. auch wenn der Klimawandel insgesamt natürlich bedenklich ist und unschöne Formen annimmt allmählich, so habt ihr doch ein ganz kleines bisschen zumindest profitiert, ne?
Genau, ja. Es tut mir fast schon ein bisschen leid. Ich weiß natürlich, dass der Klimawandel nicht gut ist und für viele Probleme sorgt. Aber für die Grundreife, die wir hier brauchen, für die Weine, die wir machen, die wurde dadurch positiv beeinflusst. Und das macht uns Jahr für Jahr Trauben, die gerade so sind, wie wir sie brauchen. Und wir müssen nicht dem Regen hinterher jammern. Wir haben durch das, dass wir in den Alpen da nah sind oder die Alpen uns so umrahmen, haben wir immer wieder Wetterstaulagen, wo einfach gesicherter Niederschlag kommt. Und ja, heutzutage wird ja nicht den Öxle hinterhergejagt, sondern den Säure- oder pH-Werten der physiologischen Reife. Und das funktioniert echt toll bei uns gerade im Moment.
Wenn du jetzt dich aus der Adlerperspektive ein ganz kleines bisschen weiter nach unten nochmal orientierst und einen Blick wirfst auf euer Anwesen, was siehst du?
Ja, ist ein schönes Fleckchen. Wir haben das Glück, dass wir in einer einmaligen Lage unser Weingut stehen haben. Das kann man sich vorstellen wie so eine flache Hügelkuppe, sage ich mal. Ein Berg kann man nicht sprechen davon. Wir sind ja hier auf einer ehemaligen Gletschermoräne und die ragt aber so hoch über den See, dass man eigentlich von der Bregenzer Bucht bis fast nach Konstanz blicken kann und hat natürlich die Kulisse, die ich schon aus höherer Perspektive beschrieben habe, tatsächlich so vor Augen. Und zu Fuße halt die Weinberge.
Genau, man sieht die Weinberge und das Weingut habt ihr wann so auf die Art gebaut?
Das war 2014 wurde das fertiggestellt. Also ist jetzt 11 Jahre her, eigentlich noch gar nicht so lang. Aber in der Zeit hat sich natürlich extrem viel entwickelt mit dem Weingutsbau. Haben wir uns einfach ja in eine andere Phase, auch generationentechnisch katapultiert, muss man schon fast sagen. Und da ging es eigentlich so richtig los, ja.
Es ist ja auch eine architektonische Besonderheit, ne?
Ja, das weiß ich noch ganz genau, wie das war, wo wir dann auf die Suche nach Architekten gegangen sind. Mir ist damals schon aufgefallen, dass viel aus Beton, Glas und Stahlträger, Edelstahl, lauter Baumaterialien, die ich gar nicht so gern habe. So kam mir die damalige Weinarchitektur vor. Und wir sind ja hier ganz nah am Bregenzer Wald, was als einer der tollsten architektonischen Landschaften überhaupt zählt. Die Verbundenheit zu dem Rohstoff Holz, die ist so einzigartig, dass aus der ganzen Welt da Architekten und Studenten herkommen, um zu gucken, wie das da geht. Und da war es natürlich naheliegend, dass wir den Werkstoff Holz verwenden könnten. Ich selber komme ja von einem ganz alten Hof, der schon 350 Jahre alt ist, also wo man einfach in so gemütlichen Räumen und alles schief und krumm aufgewachsen ist, und sowas neu zu bauen, das geht logischerweise nicht, aber wir haben versucht, das auf moderne Art und Weise mit dem Werkstoff Holz hinzubekommen. Ja, du warst ja selber oben, hast dann gesehen, was draus geworden ist.
Ja, sehr, 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 sehr ansprechend und passt natürlich auch in die Region sehr gut und auch natürlich zu dem Business Winzer. Da passt so ein Naturstoff sehr gut.
Genau, und weil es sehr exponiert liegt, das Weingut, war auch das klare Vorgehen oder die Vorstellung, dass sich das komplett in die Landschaft einbettet. Praktisch wie so eine getarnte Fassade. Mhm. Wir haben ja von außen und innen, wir haben das Holz nicht behandelt und das verwittert jetzt mit der Natur und geht in so einen Grauton rein. Wenn man normal sich auf die Straße konzentriert und hier rumfährt, sieht man es unter Umständen gar nicht. Und das finde ich sehr charmant.
Und die Gastronomie hattet ihr schon vorher oder ist das auch etwas, was mit dem Neubau dann entstanden ist?
Gastronomisch waren wir schon immer tätig. Da bin ich auch damit aufgewachsen. Also meine Eltern, die den Weinbau in unserem alten Hof neu angefangen haben, die hatten zunächst schon mal überhaupt gar keine Kundschaft. Und die haben Müller-Thurgau und Spätburgunder gemacht, haben da zwei Fässle gehabt und dann haben sie sich überlegt, wie kriegen wir das an den Mann und haben einfach die Bauernstube aufgesperrt und haben das da für 2-3 Wochen ausgeschenkt. Da war der Tank auch leer und so ging das los. Also von so ganz bescheidenen Verhältnissen und auch ja nur meine Eltern ganz allein. Meine Mutter hat bedient, mein Vater war in der Küche und wir Kinder irgendwo im Ofenwinkel.
Da einen Abend zu verbringen, das ist schon mal ein Umweg meines Erachtens wert. Und man kann gleich auch den Wein des Hauses natürlich probieren zu den leckeren Speisen. Also das hat was. Wenn du dich nochmal auf eine andere Ebene begibst, Adlerperspektive hatte ich gesagt, es gibt ja da auch mittlerweile eine Szene von jungen, relativ jungen Winzern. Wenn du dir diese Community mal anschaust, von oben betrachtet, was siehst du da und wie fühlt es sich an, da ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein?
Das fühlt sich mittlerweile richtig schön an. Man muss sagen, wir sind ja fast so wie ein kleines gallisches Dorf. Und der Bayerische Bodensee, der ist ja sehr klein und hat meines Wissens jetzt 11 produzierende Betriebe, also die ihre Weine selbst vermarkten. Und in dieser kleinen Gruppe, wo überall die nächste Generation entweder in den Startlöchern steckt oder schon richtig integriert dabei ist, alle in etwa gleichen Alter, da ist natürlich sehr viel, was man miteinander machen kann, wenn man sich denn versteht und wenn man da ein Miteinander hat. Und ein Teil davon zu sein, ist mir sehr wichtig geworden in den letzten Jahren und ja, fühlt sich sehr schön an. Das ist ja nicht unbedingt die Regel.
Nee, also es sind mehr als Kollegen, es sind zum Teil ja sicherlich schon auch Freunde, ne?
Klar, also ich habe sicherlich jeden zweiten, dritten Tag einen meiner Winzerkollegen irgendwie am Handy oder am Hörer, weil wir so viel miteinander machen. Und da sind natürlich richtige Freundschaften entstanden, wo man sich auch mit der Familie, mit den Kindern trifft. Und ja, das beflügt das Ganze natürlich noch mehr,
ja, was wir hier so machen. Ist eine besondere Situation, tatsächlich, ja.
Ja.
Sebastian, ich will dir mal ein paar Bälle zuwerfen, alle geografischer Natur, und du sagst mir mal, was dir dazu einfällt. Region Nahe.
Die Region Nahe ist der Ursprung meines Vaters, also dort, wo er groß geworden ist, auch schon auf einem Weingut. Allerdings war das ein Anhängsel von einer größeren Ölmühle, also eher eine Industriefamilie, sage ich jetzt einmal, die aber dieses Weingut hatte in Odernheim. Und da ist mein Vater entsprungen und hat dort die Liebe zum Wein entdeckt und hat es dann auch, sage ich mal, an den Bodensee gebracht. Mhm. Natürlich hat da meine Mutter noch dazukommen müssen, mhm. Weil der Hof hier am Bodensee, der ist von meiner Mutter.
Mhm. Und hast du denn deine Großeltern auch kennengelernt?
Ja, klar. Die vor allem mein Großvater, der schon immer Respektsperson für mich war, bestimmt auch für alle anderen seiner Enkel, war schon sehr eindrückliche Persönlichkeit mit Etikette, Stil und Intelligenz. Und das hat schon immer mitgeschwungen. Mhm. Und von dem kamen sehr viele tolle Ideen. Und die hat er einfach gemacht und wenn man sie umgesetzt hat, kam oftmals was Gutes dabei raus. Ja.
Okay, also eine besondere Persönlichkeit. Und es ist sicherlich nicht schlecht gewesen, dass du den auch noch kennengelernt hast. Zweiter Ball, Sebastian, England.
Ja, das hat eigentlich auch mit meinen Großeltern zu tun. Die hatten nämlich die Idee, dass sie irgendwann einmal gesagt haben, was möchten sie ihren Enkeln mitgeben, und haben dann einfach gesagt, wir möchten allen Enkeln einen tollen Schulaufenthalt ermöglichen und haben den Vorschlag gemacht, dass jeder, wenn er denn will, in ein Internat nach England gehen darf, um dort die Schulausbildung zu machen. Und so war das dann auch bei mir und bei meinen Geschwistern, dass wir nach England durften. Der Zeitpunkt war eigentlich egal. Ich hatte anfangs ein bisschen Heimweh, wo ich fast schon wieder eigentlich dann zurückgekommen bin und nochmal 2 Jahre in Deutschland ganz normal auf die Schule gegangen bin. Und dann ab der 10. Klasse war es dann aber soweit, dass ich mir das zugetraut habe, von daheim längere Zeit wegzugehen. Und dann war ich für 2 Jahre bis zum fertigen Abschluss, ja, auf einem benediktinischen Jungeninternat. Hört sich ein bisschen kompliziert oder vielleicht altbacken an, aber es war genau das Richtige für mich. Ich habe da tolle Erfahrungen gemacht und natürlich eine exquisite Ausbildung genossen.
Das Wichtigste, was
Ja.
du von dort mitgenommen hast, was war das?
Ja, in England, zumindest zu dieser Zeit, kam es mir so vor, also wenn man jetzt da gerade aus Deutschland und aus unserem Schulsystem kommt und dann auf einmal in Uniform und Krawatte, ganz zum Schluss durften wir ja den Anzug selber auswählen, um in den Arbeitsalltag so ein bisschen überführt zu werden. Da war einfach eine ganz andere Etikette und Anstand. Das war so dieses klassische englische Gentleman-like, sehr zuvorkommen. Man hat sich bei den Lehrern per Handschlag für den Unterricht bedankt und war dann natürlich sportlich extrem gefordert und hat überall, ja, so einen ganzen anständigen Ton gepflegt, und das hat mich schon sehr beeindruckt, und das hat mir in der Phase, in dem Teenageralter, richtig gut getan, dass da auch ein bisschen Pfiff und Drill dahinter war. War sowieso auch meistens so. Ich bin immer mit den strengen Lehrern am besten klargekommen. Ja.
Und hast du dir bis heute davon das ein oder andere bewahrt?
Ja, klar, also man nimmt ja auch die Sprache mit. Man hat dann eben die Sicherheit in Englisch, die fliegt ja einem in dem Alter zu. Und ja, dieser ganze Charme, auch die Erdung zu der christlichen Ausrichtung von dem Internat, das fand ich alles sehr sympathisch, und ich habe das auf respektvolle Art und Weise in mir bewahrt. Und ja, das hat mir als junger Kerl einfach gut getan. Bin ja dann wieder weiter Richtung Heimat irgendwann, und das bleibt schon in einem stecken. Und natürlich auch die internationalen Freundschaften, die man dort schließen kann, ist schon alles sehr besonders gewesen, und das war sicher in vielen Dingen sehr einprägsam und steckt irgendwo natürlich noch immer noch in mir irgendwo.
Klar, sehr, sehr spannend, Sebastian. Ein weiterer Ball,
Ja.
die Weltmeere.
Ja, das war dann schon die nächste Etappe, dass ich zur Marine gegangen bin. Das war eigentlich dann eine Mischung aus allem. Also mein Großvater wieder, der mir vom Krieg erzählt hat, der auf dem Kreuzer Köln war, ein Schiff, was er wirklich im Hafen, Gott sei Dank, versenkt wurde und er das Ganze überlebt hat. Wenn eine so nahestehende Person darüber erzählt, das das hat mich gefesselt und das fand ich so, ja, weiß nicht, das hat mich einfach wie so in den Bann gezogen, dass ich mir gedacht habe, ich müsste auch meine Wehrpflicht oder ich weiß nicht, wie so aus Respektsart wieder müsste ich eigentlich so ganz regulär, weil damals gab es ja noch die Wehrpflicht, sollte ich das mal besser erfüllen. Und außerdem war in England ja alles mit Prinz Harry und Prinz William zu sehen. Das hat alles da so dazu getan, dass ich dann gesagt habe, okay, also was soll ich machen? Und dann hat mein Großvater eben gesagt, du gehst zur Marine und werde Navigator am besten auf der Gorch Fock. Ja, dann habe ich das genauso bei der Musterung gesagt. Und dann bin ich zur Marine gekommen und war dann auch tatsächlich auf einer großen Fregatte, die Hessen, und war dort als Navigator tätig. Und das war ja auch wieder eine wahnsinnige Etappe in meinem Leben, die mir gut getan hat. Und auf die war zwar hart, aber hat mich auch ein bisschen wieder, ja, in dieser Phase ja, eingenordet. Und man hat ja dann, wenn man sich vorstellt, dass man auf so einem Schiff eigentlich, man kommt ja nicht aus, man ist da mit einer Mannschaft, man lernt Kameradschaft, man ist weit weg von zu Hause, da gab es nichts mit Handy, WhatsApp oder sowas. Da war man einfach weg und da kann man schon sehr stark in sein Herz reinhören, wo es dann hingehen soll. Habe ich dann schon irgendwann einmal verspürt, dass es daheim doch ganz schön ist und ich da irgendwann mal wieder hin will.
Wenn man weit weg ist, ne, dann spürt man das manchmal sehr
Ja,
deutlich, ja.
genau.
Und dann bist du
Ja.
wieder zurück in die Heimat, aber
Genau.
du hast dann aber wieder andere Etappen nochmal wieder im Ausland dazwischen geschaltet, nämlich nächster Ball, Österreich kam ins Spiel.
Genau. Also ich war es ja schon gewohnt, immer wieder mal von zu Hause weg zu sein. Und das kannte ich und wusste dann auch irgendwie die Vorteile, die es dort zum Lernen gibt. Und es stand dann eben mal aus, dass mein Vater gefragt hat, du, wie schaut es eigentlich aus? Wer von meinen Buben macht denn hier weiter? Würde ich dich nicht einmal für Weinbau interessieren? Ich war damals ein bisschen mehr in der Natur und der Tierwelt, die mich interessiert hat, wollte eigentlich Tierarzt werden, aber das habe ich eigentlich schnell verworfen, weil ich dann einfach mit meinem Vater zusammen nach Geisenheim und nach Wien auf die Uni gegangen bin, um mir das anzuschauen. Und ich habe mich dann für Wien entschieden, weil das ja dann schon auch einfach eine Stadt war und ein Flair, das mir sehr gelegen hat. Und dann habe ich dort angefangen, Weinbau, Önologie zu studieren.
Und auch
Das ging
abgeschlossen
so 4 Jahre. Ja, klar. Sonst hätte ich nicht heim dürfen. Ja.
Ja, das war wann?
Nee. Das kann ich ja nicht mehr so genau jetzt sagen. Ich weiß noch, dass 2012 das Jahr war, wo ich so alles dort fertig hatte, war da parallel aber schon in Praktika. Und so 2011 war vielleicht dann der fertige Bachelor. Nach hinten raus habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen, weil ich da einfach sehr viel Praxis mehr auf verschiedenen Weingütern angeeignet habe. Und dann hat mir, glaube ich, noch irgendeine Prüfung gefehlt und dann war das rum. Ab 2012 jedenfalls war ich dann fertiger Winzer zu Hause und habe hier meinen ersten Jahrgang gemacht.
Okay, 2012. Du hast mir gesagt, du warst bei Herzberger, ne, in der Wachau.
Genau.
Und du warst bei Comte Lafond im Burgund. Also Frankreich war dann auch nochmal Etappe, oder?
Genau. Also zuerst bei Hirzberger, wie gesagt, wo ich toll in die Familie aufgenommen wurde und die ganze Feldarbeit in Akribie gelernt habe. Das war schon richtig toll. Ich habe aber dann trotzdem gemerkt, dass es von den Weinen, von der Stilistik her nicht zum Bodensee passt. Und da kam dann schon irgendwann so der Gedanke Richtung Burgund, auch von meinen Kommilitonen, die alle Burgund-affin waren. Und dann habe ich mir gedacht, das sollte man sicher mal bei den Top-Weingütern bewerben und dann schauen wir mal, ob die mich nehmen. Und mein Wunschkandidat hat mich zufällig genommen. Ja, und dann ging das in Burgund los. Da musste ich noch ein bisschen Französisch davor lernen. Ja, und dann habe ich das alles gemacht, bin dorthin und habe natürlich eine Kopfwäsche gekriegt, sage ich mal. Dort war schon, wenn man bedenkt, dass man ein Fach 4 Jahre studiert und dann eine Saison in so einem tollen Betrieb mitmacht, da denkt man wirklich, was ist eigentlich los? Warum habe ich von diesen Sachen noch nie was gehört? Und ach, so geht es und so gehen die daran. Das war ja fast schon mehr wert wie ihr ganzes Studium, muss ich wirklich sagen.
Wahnsinn, Wahnsinn. Lass uns das tatsächlich auch gleich nochmal vertiefen. Da steckt ja eine ganze Menge auch an, vielleicht nicht Frustration, aber auch an Entdeckung und an Potenzial drin, die diese Zeit gebracht hat. Zuvor noch ein einziger und ein letzter Ball, Heimat.
Ja, Heimat, ja, das einer der schönsten Wörter, was die deutsche Sprache zu bieten hat. Heimat ist für mich einfach hier der Ort, die Mischung aus meiner Familie, aus der Familie meiner Frau. Und ja, und also Familie Schmidt und Familie meiner Frau, nicht, dass das falsch verstanden wird. Dort, wo halt mein Herz hingehört und hier der Bayerische Bodensee, wo ich aufgewachsen bin. Ja, dort, wo die Blumen blühen.
Ja, ist ein schöner Fleck.
Eigentlich schnell erklärt, Heimat. Heimat ist
Ja,
halt Heimat.
Heimat ist
Ja.
halt Heimat, ja.
Ja.
Ja, wohl dem, der weiß, was es bedeutet und das Gefühl auch leben kann, ne?
Klar, wenn man natürlich jetzt in der Landwirtschaft, da ist man ja, sagen wir, noch mehr verwurzelt mit der Landschaft und allem, da fällt es vielleicht einem schneller ein oder man kann es einfacher beschreiben, wie jemand, der öfters schon umgezogen ist oder nicht in der Landwirtschaft tätig ist oder ja, weiß ich nicht. Ich bin ja einer, der außer in diesen Ausbildungsphasen doch immer nur hier sein Zuhause hatte.
Ja. Sebastian, du hast gerade eben Burgund angesprochen, du hast von Kopfwäsche berichtet, also Erfahrungen, die du innerhalb dann kürzester Zeit in Burgund hast machen dürfen, die dir die Welt nochmal ein Stück weit oder die Weinwelt zumindest ein Stück weit neu erklärt haben. Und mit diesen Ideen bist du ja möglicherweise dann auch nach Hause gekommen und hast versucht, das auch umzusetzen. Aber lass uns erst mal gucken, was war das denn? Wenn wir über Burgund reden, dann reden wir ja in unseren Kreisen oft auch über handwerkliche Präzision, über Jahrgangstreue, Terroirweine. Auch sowas wie Vertrauen in natürliche Prozesse spielt da vielleicht auch eine Rolle. Erzähl mal aus deiner Sicht, was war das, was du da erfahren hast und was du mit Kopfwäsche bezeichnen würdest?
Ja, also ich möchte nicht sagen, dass das Wien jetzt mir gar nichts gebracht hat. Ich rede jetzt nur vom fachlichen Wissen und alles. Das ist natürlich, man braucht als junger Mensch, muss man halt sein Werkzeug beieinander haben und muss natürlich in Chemie und in den ganzen grundsätzlichen Dingen von so einem Beruf eine Ahnung haben. Aber ich denke, wie bei vielen handwerklichen Berufen kommt dann der Feinschliff und da, wo man wachgerüttelt wird, erst dann, wenn man von so einer Meisterhand was lernen darf. Weil das sind dann halt doch Dinge, die die Lehrer oder so weniger gut vermitteln können, weil sie eben Lehrer sind und keine Menschen, die jetzt da an vorderster Front die tollsten Weine der Welt machen. Ja. Und mir kam es dann auch so vor, in Burgund, da waren keine Geheimnisse. Also die haben so einen enormen Erfolg, denen war das eigentlich wurscht, ob sie jetzt dem Sebastian die ganzen Internas zeigen oder ob der da ja im letzten und kleinsten Winkel des Kellers am Moraché rumschrauben darf oder nicht. Das war alles sehr offen, und wenn ein junger Mensch, glaube ich, einfach fleißig ist, wissbegierig, und das den Anspruch hatte ich schon selber an mich, dass ich erstens mal der Erste bin, der dort aufschlägt, und auch der Letzte bin, der geht, sei denn, ich wäre früher heimschickt. Und so habe ich dann Zugang gefunden und durfte eben von so einer Meisterhand ja das richtige Gefühl aufsaugen. Mhm. Mhm. Zumal Frankreich ja auch anders tickt wie jetzt ein Deutscher, die als fleißig und zuverlässig so immer und Ingenieure, das ist, glaube ich, so das, was ein Franzose beim Deutschen sagen würde. Und ich habe die Franzosen kennengelernt, die trinken erst mal ihren Kaffee. Ja, da kommt man zur Arbeit, ja, jetzt trinken wir erst mal einen Kaffee. Also da wäre ich, glaube daheim schon eine halbe Stunde auf dem Feld gestanden. Und dann bespricht man den Tag, und am Mittagessen kann es so sein, dass man gleich mal eine Flasche Wein trinkt oder im Restaurant essen geht, und am Nachmittag geht es weiter und nimmt sich Zeit für die Dinge, für die Lebensmittel, also ob es jetzt Wein oder Essen ist, das hat man da schon extrem gelebt. Also gerade so, wie wenn man das, was man am Tag verdient, gerade am Abend wieder alles raushaut in Freunde und Genuss, ja, so kam mir das dort vor. Und da sieht man dann Seiten in sich selber, die ja dann ein bisschen was anderes zum Vorschein bringen, und man kriegt ein bisschen einen Feinschliff in seine Wahrnehmung, was das Thema Wein dann halt auch angeht. Das war schon ganz extrem.
Also, sagen wir mal so, diese Genussfreudigkeit und dieses auch ein Tick mehr laissez-faire, ja, das ist ja eine Einstellungssache, die du da gerade beschrieben hast. Aber was bringt diese Einstellung an Gewinn, sagen wir mal, fürs Weinmachen?
Ja, man muss halt, ich sage mal, wenn man sein Fach beherrscht, dann muss man irgendwann, sage ich mal, nicht mit dem spitzen Bleistift die Dinge angehen, sondern man muss es vielleicht ein bisschen mehr aus dem Handgelenk rausschütteln. Mhm. Und dadurch kommt einfach unbewusst was Tolles dabei raus. Also ich habe das selber ja bei mir dann auch gemerkt, und wenn man sich da reinfuchst ins Burgund und man kommt nach Hause und möchte ähnliche Weine machen, da merkt man ganz schnell, also dass man da irgendetwas kopiert und rüber transferiert, das geht gar nicht. Man muss da beschwingt und mit einem lockeren Stil hingehen, und man muss sich auch selber dann eine Sicherheit erarbeiten, damit das funktioniert. Also ich kann nicht die gleichen Werte von einem Chardonnay machen und dann meinen, es wird gut. Man muss vielleicht einfach dann auf seinen Gaumen zum Beispiel vertrauen. Also dass man gar nicht anfängt, die Öxle oder die Säurewerte zu prüfen, sondern man läuft einfach einmal jeden Tag in der Erntephase durch und fühlt die geschmackliche Veränderung der Beeren, bis man dann sich sicher ist, so, das weiß mein Gaumen jetzt, dass der Chardonnay jetzt bereit ist für die Ernte. Und das kann einem ja keiner beibringen. Das muss man einfach erlernen, und man muss dann auch cool genug sein, dass man das dann so durchzieht. Und da gibt es natürlich zig andere Beispiele, wo man das auch so beschreiben könnte. Und daraus entsteht dann ein tolles, authentisches Naturprodukt.
wenn ich jetzt das aufs Burgund nochmal blicke, haben auf der einen Seite dieses aus dem Handgelenk schütteln, ja, wie du es formuliert hast, ein bisschen lockerer drangehen, vielleicht auch ein bisschen emotionaler und nicht alles nur nach bestimmten vorgegebenen Regeln zu machen. Aber auf der anderen Seite haben wir doch auch gerade im Burgund eine extreme, auch in der ganzen Welt geschätzte handwerkliche Präzision, was die Gärführung anbelangt, was den Holzansatz anbelangt. Da geht die Auswahl der richtigen Fässer, Herkunft, Toasting, Alter, Anteil auch an Neuem, das wird ja millimetergenau zum Teil justiert. Da ist ja nicht einfach, dass das so nach dem Bauchgefühl gerade mal gemacht wird. Und die Gärführung ebenfalls parzellengenau wird geguckt, um eine bestimmte Stilistik zu erzielen. Also ist das ein Mix aus dem Handgelenk und dahinter steckt aber trotzdem sehr viel Präzision?
Also wenn man jetzt genau, wenn man jetzt von Burgund spricht, da haben die natürlich so tolle Lagen und so tolle Weinberge, dass da grundsätzlich schon mal extrem tolles Material daherkommt, die dann gar nicht mal so viel benötigen, außer pressen und ins richtige Holzfass zu schmeißen. Also so ein großer Akt wird da gar nicht gemacht. Natürlich wird im Hintergrund mit Önologen und mit Labors alles dokumentiert, überprüft. Aber eigentlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn man alles zu genau nimmt, dass es dann fast so ein bisschen einheitlich wird. Man kann dann eine Lage gar nicht so strahlen lassen, wenn man die Trauben erntet, die zum Saft presst und man teilt die dann in verschiedene Barrique-Fässer auf. Jedes Fass tickt ein bisschen anders und wenn eins mal nicht so tut, wie es tun sollte, aber man gibt dem Ganzen Zeit und tut jetzt nicht gleich schauen, wie man das alles perfekt beheben kann. Gerade dieses Fass ist dann vielleicht in der ganzen Assemblage wieder zuträglich, bringt so ein bisschen einen natürlichen Touch mit rein, den manche Weingüter explizit schon fordern. Und so hat man eigentlich aus dieser Vielfalt dann doch wieder etwas Präzises, aber eben mit einem lockeren Handgelenk. Ich weiß nicht, ob das,
ja, ich verstehe das,
so verständlich rüberkommt.
Ja. Vielleicht mehr Vertrauen, ne, in diese natürlichen Prozesse als permanente Kontrolle.
Ja, ist wie zum Beispiel einfach auch ein bisschen flüchtige Säure in den Weinen. Wenn ich die ganze Zeit nur dahinterher bin, dass die nicht drin ist, heißt es nicht, dass es den besseren Wein gibt.
Ja.
Wenn man einen gewissen Anteil an flüchtiger Säure drin hat, der ganz unterschwellig, unbewusst irgendwas auf den feinsten Geschmacksknospen hinzaubert, dann fragt sich jeder, ja, wie kommt es zustande? Ja, es ist halt dieses eine Fass dort gewesen oder die spontane Gärung, die ein bisschen einen Hänger gehabt hat oder was, aber das macht es dann aus und das haben diese großen Weinmacher, die wissen einfach schon von den Generationen vor ihnen oder von ihrem Tun, dass wenn sie es einfach gerade so weitermachen, wie sie es immer gemacht haben, da was Gutes dabei rauskommt und die schieben da keine Panik.
Ja,
und
dann, die schieben keine Panik,
ja. Läuft es eigentlich locker runter.
Und wenn man sich ja daran macht, einen vermeintlichen Fehler wie zum Beispiel flüchtige Säure zu eliminieren, eliminiert man möglicherweise auch noch Dinge, die man gerne behalten hätte. Ne? Das kommt genau. Ja dazu.
Ja, wie beim Pilzesuchen. Da ist mir auch aufgefallen neulich. Ich war mit meinen Kindern Pfifferlinge sammeln, den ganzen Korb voll gemacht. Und wenn man dann diese Pilze anschaut, groß, klein, krumm, spitz, rund, alles dabei. Manche zusammengewachsen, manche nicht. Und diese unbändige Vielfalt, die die Natur da zu bieten hat. Das ist doch genau das, was es schön macht. Und wenn ich da lauter gleiche Pfifferlinge in der Pfanne habe, das macht doch gar keinen Spaß. Genau. Die Großen schneiden wir halt auseinander und die Kleinen, da freut man sich, dass man gar nichts dran machen muss. Ja.
Ja, die Vielfalt, das ist das Salz in der Suppe. Was spannend fand vorhin deine Beobachtung oder deine Einschätzung, dass du ja doch zum Teil dann aus dem Burgund mit bestimmten Ideen gekommen bist und das ein oder andere hast, ja, ich sag mal, ich nenne es mal 1:1 hast umsetzen wollen und hast dann aber gespürt, um das umzusetzen, muss ich erstmal die eigenen heimatlichen Weinberge, die eigenen lokalen Bedingungen so gut kennenlernen, dass ich einfach vielleicht das Prinzip umsetze, aber nicht jedes einzelne Element.
Genau. Ja, also das, wenn ich mir denke, das ist jetzt ja auch schon über 10 Jahre her, man ist ein junger Mann, hat da tolle Sachen gesehen und gelernt und dann ist man natürlich verleitet, das am Bodensee auszuprobieren oder bei sich zu Hause. Und das hat wahrscheinlich mit dem Alter selbst zu tun oder mit der Lebensphase, bis man etwas erwachsener wird und einsieht, Moment mal, ich bin hier am Bayerischen Bodensee, ich habe hier andere Böden. Was sind das eigentlich für Böden? Und die sind ja auch einzigartig, die wir hier am Bayerischen Bodensee haben, sondern das ist ja von den Alpen runtergeschliffene Geröllmassen und derart mineralisch. Man begreift es dann irgendwann und muss sich dann auch selber eingestehen, ich muss hier was anderes machen. Ich habe meine Wurzeln hier und es bringt mir gar nichts, das Burgund zu kopieren. Das funktioniert auf keinen Fall. Und so entdeckt man dann aus allem dem, was man halt gelernt hat, seinen eigenen Stil, der dann mit der Region sich verwurzeln darf. Und dann entsteht was Tolles. Ja, und Wer das besonders schnell erleben will, der muss wahrscheinlich nur heiraten und Kinder kriegen. Dann wird man sehr schnell erwachsen, ging zumindest ja. Mir so, wo man dann solche Jugendlichkeit abschüttelt, die ja auch gut und recht ist, aber dann einfach das komplett Authentische aus einer Person dann rauskommt, was dann ja auch den Weinstil dann prägt.
Aber das aus dem Handgelenk schütteln, das lässt sich doch bewahren, oder?
Ja, klar. Also das war ein Prozess, das wahrscheinlich am längsten gedauert hat, dass man sich einfach dann in seinen Weinbergsladen so sicher fühlt, dass man sagt, okay, ich kenne den Weinberg, der müsste vielleicht jetzt schon im Keller sein, aber der packt es jetzt noch 3 Tage und da fehlt noch ein bisschen was. Oder dieses Jahr pressen wir mit einem bisschen schonerenden Programm und nächstes Jahr geben wir wieder mehr Druck drauf oder scheitern öfter. Und so tastet man sich dann hin und kriegt dann einfach Vertrauen in die ganze Geschichte und dann macht man Wein, ohne viel nachzudenken. Mhm. Und das gelingt mir immer mehr. Und ja, es ist schön, dass das Team von mir das mitmacht und eigentlich da auch gleich drüber denken wie ich.
Ja, und da ist natürlich die Erfahrung im Burgund, die Erfahrung vielleicht auch in Wien, die Erfahrung bei Herzberger, all das in der Summe schwingt mit bei dem, was du dann daraus gemacht hast, ne? Wie du auch gelernt hast, die eigenen Lagen, die eigene Region kennenzulernen. Und das führt dann zu einem Amalgam, was irgendwann dann bedeutet, du fühlst dich sicher, ne?
Genau, also das kann man genauso unterschreiben, ja.
Und das spürt man auch in deinen Weinen im Übrigen. Wir haben ja hier auch 2 zum Verkosten. Ich habe sie schon mal vorverkostet, deinen Müller-Thurgau Drumlin und den Lagenweiß-Burgunder Zwirken. Zumindest bei dem Zwirken wird ganz deutlich, dass da auch, sagen wir mal, vielleicht burgundisches Weinmachen im Hintergrund ist. Das ist ein Wein, der Kraft und Eleganz auf eine ganz besondere Art und Weise verbindet. Holz spielt natürlich auch eine Rolle. Der hat eine super schöne Textur. In der Aromatik so ein bisschen geröstete Nüsse spielen mit. Es ist ein super feiner Wein, der jetzt als 22er eigentlich noch zu jung erscheint, aber der sich vor allen Dingen durch ein sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, homogenes und auch, das ist so ein Wein, Mundgefühl meist, ein homogenes Mundgefühl auszeichnet. Das ist ein Wein, da wird man sagen, schade, dass man ihn nicht streicheln kann. Man möchte ihn im Grunde genommen im Mund behalten und gar nicht schlucken. Und wenn man das dann mal anpackt und sagt, jetzt fange ich an zu schlucken, dann kriegt er nochmal, baut er sich nochmal auf, kriegt nochmal eine ganz neue Energie, eine salzige Länge. Also ein Wein mit Kraft auf der einen Seite, aber mit sehr viel Eleganz auf der anderen Seite, Entwicklungspotenzial. Und das ist ja schon auch burgundisch. Und ich hatte beim ersten Versuch auch das Gefühl, wenn ich nicht wüsste, dass es dein Weißburgunder ist, hätte ich auf einen Premier Cru aus dem Burgund getippt, ganz ehrlich.
Ja, das hört sich sehr schön an. Das war toll zum Zuhören. Ich hätte den Text, den brauche ich später dann als Expertise, genauso.
Du kriegst eine Mitschrift.
Ja, danke.
Und aber auch den Müller-Thurgau merkt man im Grunde an, es ist nicht ein Müller-Thurgau, wie man ihn kennt. Man kann ja Dutzende Müller-Thurgau in Deutschland und speziell auch in eurer Region sich mal ins Glas holen und wird tendenziell einen, ja, netten, sympathischen Wein finden, in der Regel in der Säure moderat, im Aroma ebenfalls moderat, aber mit einer dezenten Fruchtigkeit. Aber es sind in der Regel keine Weine oder selten Weine, die aufhorchen lassen. Und dein Trumlin ist schon einer, der so ein bisschen da was hat, wo ich auch gedacht habe, da ist ein bisschen Holz vielleicht auch im Spiel. Der ist super, super saftig und wirkt aber kraftvoller als viele andere Müller-Thurgau. Also da ist mehr Body im Spiel. Und dann kommt da so eine belebende Säure so in der zweiten Trinkhälfte, da zeigt auf einmal noch mal mehr Energie, da kommt noch mal Mango und ein bisschen Pfirsich und dann klingt er sanft aus. Er hat so eine sanfte Länge, da mischt sich wieder was leicht Salziges in diese Länge. Und wenn ich nicht aufs Etikett geguckt hätte und hätte Müller-Thurgau dort, dann wäre ich ziemlich ratlos gewesen, was es für eine Rebsorte ist. Weiß nicht, wie es dir geht, wenn du ihn blind verkostest.
Ja, also wirklich schön, wie du das beschreibst. Es ist natürlich genau das unser Ziel, dass wir die Lage, die Böden, die wir haben, auch irgendwie in die Flasche bekommen. Das heißt, der Gletscher, der hier von den Alpen alles runtergeschrappt hat und bei uns abgelegt hat, der hat so viel Mineralität hier in die Böden reingebracht. Das ist halt das, was wir schmecken wollen. Und wenn man das beschreibt als Salzigkeit, balancierte Säure, dann ist man dem eigentlich schon dem Ziel ziemlich nah. Das ist auch so, wie ich unsere Weinstilistik beschreiben würde. Wir machen elegante, balancierte Weine, also ohne große Wellen, das soll einfach wie so eine leicht steigende Linie im Mund möglichst lang anhalten und wenn das dann endet mit dieser Mineralität und mit dieser Salzigkeit, die du angesprochen hast, dann ist eigentlich das Ziel erreicht, was diese Einzigartigkeit der Böden hier angeht und das mit so einem burgundischen Touch ist ziemlich charmant und prägt so ein bisschen unseren Stil und auch dann den Erfolg, den wir mit den Weinen haben. Und klar, Müller-Thurgau Ist natürlich erstmal eine sehr bodenständige Sorte, die natürlich in der Masse die größte Bedeutung hat oder gehabt hatte. Hier am Bodensee hat man das ja schon im Müllerthurgau ein bisschen respektvoller, sage ich mal, behandelt. Und es war natürlich dann auch für mich eine Herausforderung zu sagen, klar, Müller-Thurgau gehört zum See, ist jetzt kein Chardonnay, weiß ich, aber lass mal aus dem was rauskitzeln, was die Lage transferiert. Und dazu habe ich eigentlich die Vinifikation ähnlich wie ein Chardonnay gewählt, aus unserer ältesten Lage hier direkt oben am Weingut. Und ja, auch ein Teil einfach sehr früh schon geholt, um der Sorte die nötige Säure auch zu geben. Also eigentlich da einer der Hauptknackpunkte bei Müller-Thurgau, dass er einfach schnell an Säure verliert. Ist ja nie ein richtig großkörperreicher Wein, aber mit ein bisschen Säure, mit ein bisschen dem Riesling, das in dem steckt, ein bisschen rausschütteln, dann kommt man mit Gerbstoffen, mit Holzausbau, Spontangärungen in eine Richtung, wo man schon fast von einem Lagenwein reden kann.
Ja,
Also
absolut. Hast du denn ein bisschen chaptalisiert auch?
ja, also schon auch zwar wenig, aber das ist eigentlich bei uns am Bodensee für die Sorte eine Standardmaßnahme.
Ja.
Ich bin überhaupt kein Fan davon, die Sorte lang hängen zu lassen. Da kriegt man eben nur Nachteile in Bezug auf Säure, Präzision und ja, lieber dann ein bisschen früher reinholen und auch ein bisschen den Gerbstoff mitnehmen, der da durchaus charmant ist, das
Ja.
man bei dem Drumlin ja dann spürt.
Absolut. Absolut. Und ja, lieber ein bisschen früher holen, Säure bewahren und dann ein kleines bisschen im Alkohol anpassen, als umgekehrt, ne?
Ja, man merkt, wie die Sorte physiologisch sehr früh reif ist. Die Beerenhäute werden dann fast über Nacht ganz dünn und verletzlich und dann ist der Zeitpunkt. Also da gucke ich auf keine Werte. Das spürt man einfach. Da leuchtet die Sonne durch, man sieht die Kerne schon durch die Sonne so durchscheinen.
Ja.
Und dann rein damit, also und dann ohne viel dazu tun, spontan vergären und in dem Fall war das im Tonneau.
Im Tonneau und dann auch wie lange anschließend noch auf der Hefe?
Der war dann circa 4 bis 6 Monate nur auf der Hefe. Wir haben den gar nicht so lang drauf gelassen. Er hat wie kein anderer Wein bei mir sofort Richtung Reduktion tendiert, wo man sagt, ah, gerade schön, hat so dieses Feuersteinige oder Silvesterböller oder noch eine schönere Beschreibung ist vielleicht so eine trockene Asphaltstraße. Es regnet seit einem Monat nicht mehr und dann kommt der
Dann
erste
kommt der
Regen
Regen, ja.
und dann dampft es da so hoch. Also so war die Nase und dann muss man dann auch irgendwann mal eingestehen, dass es gerade so passt. Und dann forcieren wir auch kein längeres Lager mehr, sondern ziehen den ab. Ist dann wieder ohne Hefe ins Tonneau gekommen. Und dann haben wir es noch ein bisschen beobachtet. Und weil diese Art von Müller-Thurgau für uns ja auch neu ist, also der Drumlin ist ja erst 2 Jahre bei uns so im Portfolio. Und da haben wir dann auch gedacht, ja, ist Müller eine Sorte, die jung auf dem Markt soll oder wie unsere Burgunder nach 3 Jahren Reifezeit erst in den Verkauf kommen. Dann haben wir gesagt, nee, für uns ist das erst einmal so, wie er jetzt da schmeckt, so wollen wir ihn haben. Und dann haben wir den auch relativ schnell auf die Flasche gebracht. Und somit hat er eigentlich weniger als ein Jahr im Keller verbracht.
Ja, das ist jetzt hier der 24., 24er, den ich habe. Und damit bist du, damit seid ihr möglicherweise einer neuen Müller-Thurgau-Stilistik auf der Spur, die vielleicht ja auch so bleiben kann, die so Bestand haben kann für die nächsten Jahre, oder?
Ja, ich fand's sehr schön zu sehen, dass nach dem 23er, was ja schon ein toller Erfolg war, der 24er ebenbürtig dagegen stand. Und ja, also ist eine Stilistik, die sich so aus dem Handgelenk ergeben hat, ja. Und dann freut man sich, wenn man das einfach aus dieser Lage einfach wieder macht.
Ja.
Klar, andere Erntezeitpunkte, aber ja, läuft
ja und das, was dieser Drumlin Müller-Thurgau so ein bisschen mehr als jugendlicher Stil verkörpert, da merkt man bei dem Weißburg und der Zwirken, das ist ein erwachsenerer Wein, ne? Der spielt in einer anderen Liga. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, was habe ich lieber, ne? Also ich habe deinen Drumlin im Restaurant getrunken und das ist einfach auch ein super schöner Essensbegleiter gewesen. Das ist ein Wein, den kann man jederzeit mit viel Freude aufmachen. Da wird man nie enttäuscht, solo und auch zum Essen nicht. Aber trotzdem, wenn man den Weißburgunder tatsächlich daneben hat, blickt man in eine andere Weißweinwelt. Das ist mehr Tiefe, hier ist mehr Schmelz noch drin, hier ist eine andere Persönlichkeit, ne? Deutlich facettenreicher und vielleicht wieder ein bisschen wie dein Opa, ne?
Ja, ja, also man sieht es ja draußen schon an den Trauben. Müller-Thurgau ist einfach eine große Traube. Und die Weißburgunder sind dagegen kleine Boppele, wie wir hier sagen. Da steckt einfach von der Sortentypizität, von der genetischen Art und Weise viel mehr drin. Und das kann man dann natürlich auch anders ausbauen und kann eigentlich das Terroir dann noch mehr reinsaugen lassen. Und das sind halt die paar Rebsorten auf dieser Welt, die sowas zulassen. Neben Riesling, Chardonnay, sind es natürlich auch Sauvignon Blanc gehört für mich dazu, sind es einfach erprobte Weine, die durch alle Gezeiten gegangen sind, die auch dem Kunden irgendwie eine Vorstellung gibt, wie es denn sein muss. Und so ist dann für uns auch als Winzer schön, mit sowas zu arbeiten, wenn eine Sinfonie schon längst geschrieben worden ist und man die mit seinem eigenen Terroir und Dazutun dann ein bisschen anders interpretieren kann.
Ja, schön beschrieben. Sebastian, du hast ja mir auch noch wunderbare Grauburgunder und auch Chardonnay serviert, als ich bei dir war. Wirst du da an dieser Dreifaltigkeit der weißen Burgunder festhalten? Oder schlägt dein Herz dafür eine Sorte mehr als für die andere?
Ja, also ich bin ja schon ein bisschen scharf auf den Chardonnay. Ich muss aber auch sagen, dass wir in all den Jahren, wo ich das jetzt hier mache, noch nicht wirklich einen Lagen Chardonnay gebracht haben. Ich bin dann auch ehrlich genug, dass ich keinen Wein in eine Lagenposition hochhebe, der es noch nicht ganz vermag. Also wir haben in den letzten Jahren in unsere absoluten Top-Lagen, auch bis nach Meersburg ist jetzt geplant, dass wir dort in der Chorherrenhalde ein Chardonnay, also eine Umveredelung machen, dass da Chardonnay wachsen kann. Und wenn das dann soweit ist, spürt man das schon im Keller und da bin ich natürlich schon ganz angespannt, dass man dann mal diese Chardonnays in seinen Top-Lagen mit einem gewissen Alter dann präsentieren kann. Mhm. Aber ich war da bisher eher zurückhaltend und habe gehobene Ortsweine bisher gemacht. Aber ich denke schon, dass Chardonnay in Sachen Weiß da mein Favorit eine Favoritenrolle ein in den Film.
Und wie ist es bei den Roten? Da gibt es natürlich auch noch den Spätburgunder, ne?
Genau, Spätburgunder. Ein bisschen herausfordernder im Keller, sage ich einmal. Schon eine lange Gärführung mit vielen Details und handwerklichen Kniffs, bis man da was Tolles rauskriegt. Und da muss ich auch gestehen, dass das die Sorte ist, wo ich noch nicht zur vollen Gänze mein Profil erreicht habe. Sind da immer noch am Rumexperimentieren, haben natürlich auch entsprechende Klone angepflanzt, die das überhaupt erst zulassen, weil klassische deutsche Klone kommen nie, auch nicht im Ansatz da in eine Richtung, wie wir das aus dem Burgund kennen oder ja, was mein Gaumen sich einfach wünscht. Und das braucht dann alles Zeit. Ja, und ja, Sachen Rot am Bodensee gibt es für mich eigentlich derzeit fast nur einen Spätburgunder. Ja.
Ja. Ja, also da ist noch Luft nach oben, wie du es formuliert hast. Wenngleich natürlich alte Anlagen mit was weiß ich, Geisenheimer oder Freiburger oder Wädenswiler Klonen dann auch schon schöne Spätburgunder ergeben können, oder?
Klar, klar. Also wir haben schon ein paar gute Tropfen im Haus, aber was soll ich sagen? Ich kann es nur ehrlich sagen, dass da in nächster Zeit noch ganz andere Dinge kommen, weil ich überzeugt bin, dass man da noch ein bisschen präzisieren kann, die Lage noch besser rüber bekommt in die Flasche und ist ja auch schön, wenn man noch ein bisschen was vor sich hat und jedes Jahr noch fühlt, dass man hier noch ein Zahnrädchen drehen kann, dass es nicht langweilig wird.
Ja, dann lass uns doch gleich einen Blick in die Zukunft werfen. Wo steht denn das Weingut von Sebastian Schmidt in 10 Jahren?
Ja, am gleichen schönen Fleck. aber ich bin eigentlich so weit, dass ich sagen kann, ich habe genügend Fläche mittlerweile, dass meine Handschrift noch durchkommt. Ich möchte kein größeres Weingut haben. Also ich bin jetzt nicht mehr auf Zuwachs aus. Mhm. Es ist gerade schön, wie es ist. Und ich möchte einfach an den paar Zahnrädchen weiterdrehen, damit man noch das eine oder andere rausholt. Eigentlich viel mehr ist es gar nicht. In den letzten 10 Jahren, also seitdem wir das Weingut gebaut haben, so ein enormes Wachstum gewesen. Wir haben den Betrieb mehr oder weniger verdreifacht von der Anbaufläche in kurzer Zeit. Und ich fühle, dass das jetzt einfach gerade passt, wie es so ist. Und ja, möchte eigentlich gar nicht mehr da groß was anders machen, eher mich ein bisschen gelassen durch die Weinberge schlendern und mich dran freuen, dass es so ist, wie es ist.
und der Rebsortenspiegel wird in etwa so bleiben, wie er ist?
Ja, also dazu kommt nichts mehr. Klar, wenn mich in 10 Jahren nochmal interviewst, hoffe ich, dass es so ist. Aber es dreht sich ja immer was. Aber ich denke, dass die Burgunder hier wie es Faust aufs Auge passen. Wir haben ein paar schöne Sachen mit Sauvignon Blanc und eben dem Müller-Thurgau und da bin ich total happy damit. Und wir haben ja die letzten Jahre eher Versuchsrebsorten reduziert, um einfach das zu machen, was hierher passt und was gut funktioniert. Also eher spezialisiert auf wenige Sorten wie riesengroßes Sortenspektrum, das braucht es ja gar nicht. Ich glaube, das braucht keiner.
Sebastian, bei all den Aufgaben, die da im Weingut auf dich lauern, auf deine Familie lauern, bleibt da noch Zeit für Hobbys? Du hast mir bei meinem Besuch mal von deiner Leidenschaft für Pflanzen berichtet. Kann man das als ein Hobby deinerseits bezeichnen?
Ja, ich denke schon. Also für Hobby ist leider nicht so viel Zeit mit zwei kleinen Kindern, Familie und allem und dem Weingut. Aber ich habe einen, jetzt mittlerweile einer der besten Freunde von mir, einen Gärtner kennengelernt, der bei uns den alten Hof auf Vordermann gebracht hat. Und der hat mal gesagt, ob ich nicht Lust habe, da ein bisschen mit ihm mitzugehen. Und aus dem ist meine Leidenschaft für Gärten und andere Pflanzen entbrannt. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich nicht nur die Rebstöcke vor mir habe, weil es ja doch eine Pflanze ist, die eigentlich immer im Zaum gehalten wird, oder? Die Rebe, die will ja am liebsten ursprünglich irgendwie an einem Baum oder so hochranken. Und wir stutzen sie in unseren Anlagen zurecht und nützen sie natürlich für uns als Menschen, aber es gibt so viele schöne Pflanzen, die man springen lassen kann. Und wenn man sich mit denen beschäftigt, dann hat es für mich fast noch ein bisschen mehr Charme, wenn man jetzt nur die Pflanze betrachtet. Und in dem Ganzen fühle ich mich natürlich sehr wohl, kann meine kreative Art ausleben. Und wenn ich mal so einen ganzen Tag bei uns im Garten, im Wald oder in fremden Gärten sein darf oder Parkanlagen, das ist schon was sehr, sehr Schönes, fast Luxuriöses, möchte ich sagen, wenn man das machen darf. Ja.
Und wo machst du Urlaub mit deiner Familie?
In den letzten Jahren sind wir immer an die Nordsee gegangen, obwohl ich nach der Marine gesagt habe, da brauche ich sicher nicht mehr hin. Aber das habe ich halt nicht als Urlaubsort jetzt so gesehen, weil ich es ja nur vom Schiff aus immer betrachtet habe, aber wir sind dann einmal auf die Insel Föhr und wenn man einfach von der Fähre schon runtersteigt und auf der Insel eine Zeit lang ist, dann merkt man, dass da die Uhren langsamer ticken und es sind wenig Leute dort, unendliche Strände und das Wattenmeer, das empfinde ich als so befreiend und schön, dass wir da jetzt schon das dritte Jahr hinfahren. Also da sind wir sehr gern und ansonsten zieht es mich eher in die Berge hoch. Eigentlich immer dort, wo wenig Leute sind.
Und da ist natürlich die Pflanzenvielfalt möglicherweise größer als auf der Insel, ne?
Ja, halt überall hat so ein bisschen seinen eigenen Charme. In Alpen, da hat man natürlich ganz ursprüngliche wilde Natur, die sehr charmant ist und wo man einfach, ja, vielleicht 2 Stunden auf so einen Latschenkiefer gucken kann mit Kuhglocken im Hintergrund. Ja, und dann eine schöne Brotzeit und Familie, die im Glas liegt. Ja, also
was will man mehr auf dieser Welt? Ja, das geht mir ganz ähnlich, Sebastian. Ich komme gerade von 2,5 Wochen aus dem Hochgebirge. Für heute, mein Lieber, sage ich ganz herzlichen Dank. Schön, dass du dabei warst und vielen Dank für deine wunderbare Offenheit. Ich vermute, da werden unsere Hörerinnen und Hörer viel Freude haben. Also, danke für heute und auf bald.
Ich danke dir. Auf bald.
Tschüss.
Tschüss, servus.
Ein Gespräch, das nachklingt wie ein leiser Sommerabend am See, mit Licht auf dem Wasser und dem Duft von Holz in der Luft. Sebastian Schmidt ist einer dieser Winzer, bei denen man spürt, hier ist einer ganz bei sich angekommen. Zwischen Familie und Weinbergen, zwischen Tradition und Neugier, zwischen dem, was war und dem, was möglich ist. Mich hat bewegt, mit welcher Gelassenheit und Präzision er über seine Arbeit spricht. Ohne große Worte, aber mit einem inneren Leuchten. Seine Weine sind das Spiegelbild dieser Haltung. Ruhig, ausgewogen, tief. Sie erzählen davon, dass Größe oft in der Stille entsteht. Und dass man für echten Fortschritt manchmal nur den Mut braucht, den eigenen Rhythmus zu finden. Wenn euch solche Gespräche gefallen, empfehlt Genuss im Bus gern weiter oder abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Und wer tiefer eintauchen möchte in die Welt des Weins, die Geschichten der Winzer und die Kunst des Verkostens, der findet Inspiration und Wissen in meiner Weinkenner Masterclass, die im November in eine neue Runde startet. Alle Infos dazu, wie immer, auf wolfgangstaudt.com. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch, dass euch auch in eurem Alltag ein bisschen diese Ruhe, Klarheit und Leidenschaft begleitet. Bis bald und bleibt neugierig auf das, was im Glas, im Leben und in euch selbst noch reifen darf.